Wer hier ist jemals in sowas hineingekommen? Ein Computertomographiegerät. Okay, war es schön? Angenehm? Nein. Es war eine Untersuchung. Also ich habe da ein bisschen nachgeschaut, was man damit machen kann. Und man kann mittlerweile wirklich 3D-Sachen, vielleicht war das immer so und ich bin halt dumm und wusste es nicht, aber du kannst da hineingehen und wenn sich da jemand richtig auskennt und schaut die ganzen Knöpfe und Einstellungen, keine Ahnung, was man da alles herausfinden kann, aber du wirst da auf diesem Brett hingelegt, dann kommst du da hinein und dann wird gescannt. Dann wird halt untersucht. Und stell dir vor, wenn man wissen will, wie geht's dir in deinem Herzen, kriegst du so ein Bild dann zurück. Und da hast du auf allen Seiten ein 3D-Abbildung von deinem Herzen. Das kann hilfreich sein, wenn du Herzprobleme hast. Wenn du herzkrank bist, kann das dann auch natürlich schlechte Nachrichten zurückbringen. Warum erzähle ich das? Wenn du die Bergpredigt liest und du stellst dir die Frage, was für ein Herz ist da notwendig, um diese Predigt zu lieben und zu leben? Was zeigt der Herr Jesus durch diese Predigt auf über mein Herz? Was deckt er auf über mein Herz? Dann auf einmal sehen wir unser großes Problem. Man liest die Bergpredigt und man denkt, wow, wer kann das? Und Jesus aber sagt, wer seinen Weg nicht geht, wer diese Dinge nicht einhält, wer sie nicht tut, der ist wie ein Narr, der sein Haus auf Sand baut. Und dass der Sturm kommt und das Leben wird schwer und du wirst zerstört. Geschweige denn dann natürlich, was in der Ewigkeit passiert. Wenn wir die Bergpredigt betrachten, dürfen wir ganz offen und ehrlich zugeben, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Aber hier ist die nächste Frage. Wir lesen jetzt gleich die Seligpreisungen. Hier ist die nächste Frage. Was tut sich in deinem Herzen, wenn diese Dinge gelesen werden? Wenn Jesus zeigt, was für ein Herz jemanden haben soll. Ist in deinem Herzen dieser Wunsch vorhanden, wo du sagst, ja, 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 genau das ist, wo ich hin will. Genau das ist, was ich möchte. Genau das ist, woran ich Freude habe. Und genau das ist, was ich brauche und will. Oder ist in deinem Herzen dieses, ja, schön wär's. Ist nett für ihn zu sagen, aber ihm unmöglich. Kann ich nicht, will ich nicht, schaffe ich nicht, probiere ich nicht einmal, brauche ich nicht. Ich glaube, über die Geschichte der Gemeinde gibt es dann eben diese zwei Perspektiven. Der eine sagt, ich brauche das nicht, ich stehe eh unter Gottes Gnade, ich muss nichts damit zu tun haben. Ich kann das nicht perfekt machen, also ist kein Anliegen. Aber ein geistliches Herz, ein Herz, das nicht fleischlich ist, liest so eine Liste und sagt, wie herrlich. Wie schön. Genau das ist, wo ich Schritt für Schritt näher und näher und näher und näher hin will. Und genau das ist, wer Jesus ist und was ich auch möchte. Lass uns die Seligpreisungen jetzt lesen, die Verse 3 bis 12 in Kapitel 5. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen, Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Lasst uns kurz noch einmal vor seinem Gnadenthron im Gebet treten. Unser himmlischer Vater, wir haben heute vor uns eine Stelle aus deinem vollkommenen Wort, aus deiner Wahrheit. Es ist eine Stelle, wo das man eine als Predigt nennt heute, aber es ist die Lehre, es ist die Wahrheit, die unser Herr Jesus selbst höchstpersönlich gelehrt hat, damals, als er auf Erden war. Diese Stelle zeigt uns, was unser Herr, was unser König von uns will. Was er uns auch, anders betrachtet, anbietet durch seine Kraft und Gnade, durch die Verbindung mit ihm im Glauben. Vater, lass uns nicht in unser Herzen Ausreden zulassen. Viel zu oft leben wir in einer fleischlichen, ich-bezogenen, sündhaften Art und Weise und lehnen deine Kraft und Gnade ab, um damit wirklich fertig zu werden, um diese Dinge wirklich dir zu Ehre abzugeben und ein Leben mit dir als König in unserem Leben zu führen. Bewahre auch, Herr, weil auch diese Stelle warnt uns davor, dass man sehr viel im Kopf wissen kann und dann eines Tages vor dir stehen könnte und die Worte hören könnte: Ich habe dich niemals gekannt. Vater, wir brauchen dein Wirken in unserem Herzen, dass der Herr Jesus für uns tatsächlich zunehmend mehr und in einer echten Art und Weise der König unseres Lebens ist und dass wir aufhören, Spiele zu spielen. Herr, das ist ernst und es ist ein Vorrecht und wir wollen dir die Ehre geben in allem. So, Herr, bewahre uns und öffne unsere Herzen. Nimm die Ausreden weg und lass uns Christus wirklich als König und Herr folgen. Wir danken dir. Hilf mir heute, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich habe einerseits eine große Freude, was die Bergpredigt angeht, aber andererseits eine riesige Last. Die Freude und diese Last zusammen ergeben eine praktische Auswirkung. Wir können wunderschön darüber reden, aber die Frage ist, was tun wir damit? Ich habe ein Beispiel gelesen, wenn wir jetzt diese Herzen anschauen, das ist natürlich, vielleicht haben wir es lang genug angeschaut, schauen wir jetzt Israel an, aber ich habe ein Beispiel gelesen von einem Mann, der ein Mafiöser war. Und es gab dann verschiedene Christen und sie haben gesagt, wir wollen diesen Mann für den Herrn gewinnen. Und sie sind hingegangen und haben ihm von Jesus erzählt und immer wieder. Der ist auch zu verschiedenen Veranstaltungen gekommen. Und dann irgendwann mal hat er auch sogar sich zum Herrn bekannt. Ich verfasse das immer. Hat Jesus öffentlich angenommen. Er sagte, ja, ich glaube an Jesus. Hat die ganze Sache in seinem Kopf gehabt. Aber dann haben sie gedacht, wunderbar, der ist jetzt zum Herrn gekommen, aus dem Finsternis zum Licht. Und dann, wie dieses Beispiel dann weitergeht, sie haben begonnen, das Leben dann weiter zu beobachten. Und der hat weiter seine Geschäfte gemacht, als Mafiöser, als Krimineller. Und dann mit der Zeit, dann nach mehreren Ermahnungen, dann gehen sie ihm und sagen, was machst du eigentlich? Warum lebst du heute genauso oder grundsätzlich so, wie du vor deiner Bekehrung gelebt hast? Und der Mann sagte, naja, warum nicht? Es gibt christliche Sportler, es gibt christliche Künstler, es gibt christliche Geschäftsmänner, es gibt auch christliche Mafiöse, oder? Und weißt du, die Antwort darauf ist, nein, es gibt's, das gibt's nicht. Weil diese Lebensweise, es hat mit Gesetzlichkeit nichts zu tun. Diese Lebensweise hat mit Christus nichts zu tun. Es ist in einem anderen Herrschaftsbereich, wo das stattfindet. Der Herrscher dieser Lebensweise ist nicht Jesus. Wie schaut's aus, wenn jemand sich tatsächlich unter der Herrschaft Jesus Christus bringt? Jemanden, der wirklich sagt, Jesus, du bestimme für mich in meinem Leben, wie ich zu leben habe, wie ich mein Leben leiten und lenken soll, wie ich denken soll, wie ich mit Problemen umgehen soll. Wie soll ich leben, Jesus, mein König? Willst du wissen, wie das ausschaut? Lies die Bergpredigt. Denk aber nicht, dass du dann diese Dinge einhalten musst, um errettet zu werden. Nein, nein, das hat Jesus auch nicht gesagt. Du tust das nicht, um errettet zu werden. Es ist nicht ein neues Gesetz, das Jesus jetzt hier einführt und sagt, das musst du einhalten, dann bist du errettet. Sondern wenn du errettet bist, wenn du erkannt bist, ich schaffe das Gesetz, ich schaffe Vollkommenheit nicht, Jesus ist meine Gerechtigkeit, meine Verbindung mit Christus ist meine Erlösung, aber Jesus hat mir auch gesagt, was ihm gefällt, was seine Gerechtigkeit ausmacht. Dann will ich aus Liebe zu ihm das tun, was er in seinem Wort sagt. Anders betrachtet, die Bergpredigt ist Liebe für Gott und Liebe für deinem Nächsten ausgelebt. Das neue Gesetz, das neue Gesetz, das Christus gegeben hat, das Gesetz der Liebe. Oder anders ausgedrückt, die Bergpredigt ist, wie es ausschaut, wenn du ein geistgeleitetes, geisterfülltes Leben führst. Es ist nicht ein zweites Gesetz oder eine neue Werksgerechtigkeit. Es ist der König, der sagt, ich bin der König, ich bin der Retter und so habt ihr zu leben, wenn ihr in meinem Reich eines Tages hineinkommen wollt. Und dieses Lebensweise schafft ihr nur durch mich. Ich möchte auch dazu sagen, wir dürfen die Bergpredigt nicht nehmen, als ob es eine vollständige Darstellung der gesamten Lehre Jesu wäre. Es gibt manche Leute, die die Bergpredigt betrachten und sagen, das umfasst alles, die ganze Botschaft Jesu. Das stimmt nicht. Die Botschaft Jesu ist ja die Bergpredigt, aber es ist das gesamte Wort Gottes. Alles, was du in der Bergpredigt findest, wirst du auch in den Briefen in einer bestimmten Art und Weise wiederfinden und noch mehr erklärt, noch mehr präsentiert. Aber das heißt nicht, dass die Bergpredigt irgendwie wegzuschreiben wäre oder abzulehnen wäre. Wir wollen heute sozusagen eine Einführung in der Bergpredigt betrachten und einen Überblick sehen. Wir wollen unsere eigenen Herzen in drei Dimensionen betrachten und sagen, die Frage stellen, bin ich bereit, die allgemeine Aussagen dieser Predigt anzunehmen und mein Leben danach zu richten, oder will ich einfach nur um äußerliche oder theologische Fragen mich kümmern und einfach diese Bergpredigt zerpflücken sozusagen und theologisch analysieren und dann danach sage, okay, da habe ich jetzt so viel Wunderschönes gelernt. Ich habe die viele Zusammenhänge mit dem Alten Testament, ich habe die viele Strukturen und interessante Botschaften, die das eine geht mit dem anderen. Wow, jetzt verstehe ich so viel über die Bergpredigt und alles in meinem Kopf und in meinem Herzen ist nichts. Ist nichts. Ein anderer Prediger, den ich gelesen habe, hat erzählt von einem Mann, der jedes Mal, dass er ihn getroffen hat, ihn überzeugen wollte, was für ein wunderschöner und guter Bibelstudent er war. Wie viel er über die Bibel kennt. Und dieser Pastor eigentlich, der dieses Buch geschrieben hat, sagte, man würde aber anhand seines Lebens nie wirklich wissen, dass er überhaupt etwas über die Bibel kennt. Und das ist es, oder, liebe Geschwister? Und wer jetzt da sitzt und sagt, na, das bin ich nicht, okay? Wir alle hier sitzen im gleichen Boot. Aber lassen wir zu, dass der Herr unser Herz wirklich anspricht und verändert, dass wir aufhören mit den Ausreden und aufhören zu meinen, ja, ich kann mit einem Fuß in der Welt und mit einem Fuß bei Jesus irgendwie Jesus tatsächlich ehren und dass ich, obwohl ich diese Welt lieb habe, Jesus auch gleichzeitig lieb haben kann. Es geht nicht. Du kannst diese Predigt nicht lesen und danach sagen, ja, ich kann meinen Weg gehen und den Weg Jesu. Beides geht. Aber wenn du den Weg Jesu gehst, dann hast du dein Haus auf Felsengrund gebaut. Er ist vertrauenswürdig. Er ist es wert. Er ist der Herr. Er ist der König aller Könige. Du verlierst nichts und du gewinnst alles. Was haben wir aus Kolosserbrief gelernt? Wenn du Jesus hast, hast du alles. Er ist die Herrlichkeit. Er ist alles. Diese Welt bietet dir absolut nichts an. Und wenn du glaubst, dass diese Welt was zu dir anbieten kann, leb nur ein bisschen weiter und du wirst es lernen. Du wirst merken, wie verführerisch, wie flüchtig, wie wertlos das Ganze ist. So, wir sehen in dieser Stelle erstens, dass Jesus seinen Dienst begonnen hat. Wenn wir in Kapitel 4 anschauen, Vers 12, da steht, als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich im Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die am Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Jesus fängt seinen Dienst an. Er zieht weg von Nazareth, geht hin nach Kapernaum und dort erfüllt er sogleich eine Prophezeiung. Damit. Einfach, dass er umgezogen ist. Alles mit seinem Leben ist eine Erfüllung von Prophetie im Alten Testament. Ich meine, wenn ich umziehe, so unsere ehemalige Nachbarin ist heute da, wir freuen uns, Gabi, dass du da bist. Also wir sind ein paar Mal umgezogen, aber das war keine Erfüllung von Prophezeiungen. Und dann steht im Alten Testament, Stan geht vom 18. Bezirk zum 19. Bezirk und dann zum 22. Aber Jesus zieht von Nazareth nach Kapernaum und das wurde im Alten Testament von ihm schon erzählt. Sein ganzes Leben erfüllt Prophezeiungen. Er ist der König. Er ist der Messias. Und da steht weiter in Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jetzt fängt Jesus an zu predigen, zu lehren, zu verkündigen. Wir sehen es nicht so ganz gut hier, weil es so hell ist im Raum, aber eigentlich hier oben ist Nazareth. Da, hier siehst du natürlich den See Genezareth. Und Kapernaum ist hier oben, direkt nördlich. Ich durfte Kapernaum besuchen 2018, als ich in Israel war. Da gibt es sogar immer noch eine Synagoge da, von dieser Zeit her. Du kannst diese Orte alle besuchen. Das sind historische, tatsächliche geografische Orte. Jesus geht von Nazareth nach Kapernaum. Er fängt an, in dieser Zeit zu predigen. Wie geht es dann weiter? Vers 18. Und als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist dieser Aufruf, das Jesus ständig tut. Ständig sagt, folgt mir nach. Und dann sagt er, ich werde euer ganzes Leben verändern. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischer. Da ist nimmer mehr Profit und Gewinn und Geld im Mittelpunkt. Fischfischer. Fischer, Fritsch, oh, wie geht das? Ich sage das jetzt nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht irdisch gemeint. Auf einmal, wenn ihr mir nachfolgt, sind diese ganzen irdischen Dinge nicht mehr so wichtig, sondern Menschen stehen im Mittelpunkt, Menschenfischer. Das ist das ganze Leben von Jesus. Er kam, damit er sein Leben für dich und für mich aufgeben konnte. Und was haben Petrus und Andreas gemacht? Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Genauso bei Jakobus und Johannes in Vers 21 und 22. In Vers 23, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihre Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Er fängt an, seine Gottheit, seine Kraft darzustellen, indem er verkündigt und indem er Wunder tut, Menschen heilt. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet von der zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, manchmal siehst du Bilder und Jesus steht da auf dem Berg und predigt, so wie ich jetzt stehe. Nein, der ging hoch auf diesen Berg. Es war jetzt kein Berg, wie wir in den Alpen haben, aber so eine Art Hügel in der Nähe von See Genezareth. Er ging da oben, setzte sich, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, zu einer Rede lehrte sie und sprach. So, Jesus geht hoch zu diesem Berg. Jetzt schau ganz schnell am Ende, Kapitel 8, Vers 1. Als er aber von dem Berg herabstieg, was tut er? Jetzt kommt er wieder runter. Okay, das ist nicht kompliziert für uns, oder? Er ging hoch und dann ging er wieder runter. Ich habe gehört, manche von euch sind Skifahren gegangen diese Woche. Ich nehme an, ihr seid hochgegangen und dann wieder runter, oder? Nicht schwer. Alles, was dazwischen passierte, wird in dieser Bergpredigt zusammengefasst. Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass Matthäus hier und dass der Heilige Geist hier uns eine Wort-für-Wort-Manuskript der gesamten Predigt gegeben hat. Er hat sicherlich natürlich viel mehr dazu gesagt. Aber alles, was wir brauchen für heute, hat der Geist Gottes durch Matthäus hier festgehalten. Übrigens, es gibt sogar eine Feldrede in Lukas Evangelium, die sehr ähnlich ist. Und manche Schriftkritiker dann sagen, siehst du, das wurde alles von Menschen zusammengefügt und diese zwei Predigten sind nicht gleich. Und daher ist es irgendwie von Menschen hergekommen. Aber das ist natürlich wieder Blödsinn. Also die heute hier sitzen, ihr werdet verschiedene Dinge hören, die ich sage, und ihr werdet sicherlich in eurem Herzen und Ohren sagen, das hat er schon so oft gesagt. Das hat er an anderen Stellen genauso gesagt, aber in einem anderen Zusammenhang. Heißt es, dass ich jetzt dann, dass alles eine Rede war? Nein, wenn man die Themen hat als Thema und diese Themen immer wieder vorkommen in unserem Verkündigung, weil das eigentlich die Botschaft ist, es ist nur normal, dass es auch in verschiedenen Zeiten, auch in verschiedenen Gelegenheiten das Gleiche verkündigt wird oder Ähnliches. Jesus hat nicht 3, 4, 5 verschiedene Evangelien gehabt, die er verkündigt hat. Er hatte eine Botschaft. Und er spricht das Herz an. So, wir brauchen hier nicht die Kritiker zuzuhören und zu meinen, dass Matthäus irgendwie zusammengebastelt hat, was hier steht, weil er einfach das wollte. Sondern der Geist Gottes durch Matthäus sagt, Jesus ging hoch, Folgendes hat er in dieser Predigt gesagt, dann kam er wieder runter. Das alles gehört zu diesem Anlass, am Anfang seines Dienstes. So verkündigte Jesus seine Botschaft damals ganz, ganz am Anfang. Jesus Christus wirkt. Schau, was für eine große Umgebung. Wenn du die Namen der Gegend betrachtest, die zu ihm gekommen sind hier oben, das waren Leute aus Judäa, aus Dekapolis, aus dieser Syrienbereich, aus Galiläa. Von überall sind die Menschen gekommen. Aber Jesus spricht eigentlich nicht einfach die große Masse an von Menschen, obwohl sie zugehört haben. Jesus spricht eben zu seinen Jüngern, Vers 1. Er sprach eigentlich zu diesen Menschen. Das dürfen wir auch verstehen, dass diese Botschaft für Menschen gilt, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir fragen, warum? Warum brauchen wir so eine Stelle? Unser Herz ist das Problem. Unser Herz ist immer das Problem. Aus unserem Herzen entstehen alle unsere Entscheidungen, alle unsere Gedanken, alle unsere Wünsche. Jesus spricht das Herz an in dieser Stelle. Jesus erwartet von uns etwas, das nur er erfüllen kann. Wir denken, unsere Taten an sich seien das Problem. Aber Taten kommen aus dem Herzen. Manche Leute lesen die Bergpredigt und sagen, siehst du musst alle diese Dinge folgen. Tu das Ganze. Und die Antwort ist, erstens, aus welchem Herzen willst du diese Dinge tun? Und dann, wenn du dein Herz ganz genau betrachtest, musst ehrlich zugeben, mein Herz will nicht immer das tun. Mein Herz will den eigenen Weg gehen. Ich brauche einen Erlöser, brauche einen Retter. So, wenn wir dann Jesus grundsätzlich betrachten, dann sehen wir aus dieser Stelle zweifellos, ohne zu übersehen, Jesus selbst ist die enge Pforte und seine Worte sind der schmale Weg, der zum Leben führt. Das ist, was Jesus eigentlich in dieser ganzen Predigt sagt. Er hat es in Johannes 14, eine beliebte Stelle für uns als Gemeinde, für alle Gläubigen eigentlich. Er hat es noch genauer präzisiert. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte nicht, ich biete euch einen Weg und ich zeige euch, was die Wahrheit ist und ich schenke euch eine Art vom Leben. Er sagte, ich bin diese Dinge. In mir hast du diese Sachen. Ich bin der Schlüssel. Du kannst die Bergpredigt nicht lesen, ohne zu diesem Schluss zu kommen. Jesus ist der Schlüssel. Ich muss mit ihm richtig verbunden sein. Ich muss mit ihm 100% in Einklang sein. Sonst bin ich verloren. Wenn er mich nicht kennt und ich ihn nicht kenne, stehe ich eines Tages vor ihm in der Ewigkeit und er wird genau das auch sagen. Ich kenne dich nicht. Seht ihr, was für ein großer Unterschied das ist zwischen Religion üben und irgendwie praktizieren einmal am Sonntag? Und Anbetung, wie wir die letzten zwei Wochen in der Versammlung betrachtet haben, dass jeden Tag für uns ein Tag ist, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Das ist das christliche Leben. Das ist Freude im Herrn. Drei Fragen möchten wir heute betrachten und betrachten diese Dinge, damit wir die Predigt hoffentlich gut verstehen können. Erstens, was ist das Ziel und Zweck dieser Predigt? Zweitens, was sagt der Inhalt dieser Predigt über den Redner aus? Und dann drittens, wie sollen Menschen heute darauf reagieren? Am Ende, in Kapitel 7, sehen wir, dass die Menschen staunten. Es steht da, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte. Und die Tatsache ist, Jesus hat Vollmacht. Jesus ist Gott, wahrer Gott. Jesus ist der Messias. Er beweist das. Er behauptet das in dieser Rede. So fangen wir mit der ersten Frage an und betrachten einfach diese Dinge. Was ist das Ziel und der Zweck dieser Predigt? Wir wollen das eigentlich aus zwei Perspektiven betrachten. Erstens, Jesus. Weil Jesus hat diese Predigt gehalten, ohne dass er jetzt gedacht hat, jetzt ich halte diese Predigt, damit Matthäus später ein Evangelium schreiben kann. Okay? Das war ein Teil von seinem Dienst. Natürlich wusste er, was Matthäus später tun wird. Aber Das war nicht der Grund, warum er die Rede gehalten hat. Er spricht die Menschen an. Er will eine Botschaft vermitteln. So, welche Ziele verfolgte Jesus mit dieser Predigt? Und ich habe jetzt das nicht alles auf unser PowerPoint aufgelistet, aber schauen wir uns das mal kurz an. Es steht da, dass er auf diesen Berg hochgestiegen ist. Alle gehen davon aus, vor allem wenn man diesen Inhalt betrachtet, was Jesus Christus gelehrt hat, dass Jesus sich mit diesem symbolischen Schritt, sich mit dem gleichen Schritt, die vor hunderte Jahren passiert ist, als Mose auf einen Berg hochgestiegen ist. Mose stieg auf den Berg Sinai und hat von Gott das Gesetz bekommen. Jesus steigt jetzt auf diesen Berg und behauptet sozusagen, den Prophet zu sein, der den Mose auch versprochen hat. Der sagte, er wird kommen. 5. Mose 18, Vers 15. Mose schreibt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und Jesus geht hoch auf diesen Berg und setzt sich wie ein Rabbi, der lehrt, und lehrt seine Jünger. Und er nimmt das Gesetz, erklärt das Gesetz, vertieft sogar das Gesetz und sagt solche Dinge wie zum Beispiel, ihr habt gehört, aber ich sage euch, wer hat das Recht, das zu tun? Aber das tut er. Nicht nur der Buchstabe des Gesetzes soll betrachtet werden, sondern der Geist des Gesetzes. Was bedeutet das wirklich? Das ist ein Herzensproblem, nicht ein Verhaltensproblem. Also wenn unser Herz auf der richtigen Stelle ist, ist unser Verhalten kein Problem, oder? Wenn ich Jesus folgen will, wenn ich Jesus liebe, dann diene ich ihn auch gerne. Aber wenn ich meinen Weg gehe, ein Thema zum Beispiel, das er sehr hier anspricht, ist das Thema von eben Scheidung und Wiederheiraten und so weiter. Oh, das ist heute so aktuell. Warum lassen Leute sich immer wieder scheiden, oh, sogar Christen? Und meistens ist es nicht, weil sie sagen, weißt du was, ich weiß, um Jesus zu ehren, um ihn treu nachzufolgen, um selbstlos und wirklich voll Liebe mit meinem Ehepartner, Ehepartnerin umzugehen, lasse ich mich jetzt scheiden. Ist das der Mittelpunkt, die Ehre Gottes? Ein Herz, das sagt, ich traure über meine eigenen Sünden, ich hungere und dürste nach Gerechtigkeit, so jetzt lasse ich mich scheiden. Versteht ihr, warum das nicht mit Christus was zu tun hat? Bist du nicht froh, dass Gott so mit uns nicht umgeht? Sobald wir lange Blödsinn machen, sagen, okay, na, den rette ich jetzt absolut nicht mehr, die Beziehung ist aus. Ich lasse mich scheiden. Nein, das tut Gott nicht. Er bleibt seinem Bund, dem neuen Bund, treu. Das Bund im Blut Jesu. Und Jesus möchte, dass wir dieses Herz auch haben als seine Jünger. Und du hast nichts verloren, wenn du sagst, ja, das will ich auch. Ich lebe nicht für heute und für hier. Ich lebe für Jesus und für die Ewigkeit. Das ist mein neues Leben. Das ist ein Herzensproblem, nicht ein Verhaltensproblem. Nicht ein Problem unserer Umständen. Es ist, was in meinem Herzen selbst drin steckt. Und Jesus will das aufdecken. Es ist bloß viel mehr als eine Auslegung des Gesetzes, sondern sogar eine Erweiterung, eine Vertiefung. Und das darf nur jemand tun, der auf der gleichen Ebene steht wie selbst Mose oder höher in diesem Punkt. Jesus, der genau diese Prophezeiung erfüllt. Ein Propheten wird kommen, so wie Mose. Und ihn sollst du auch hören und achten. So, das ist einer der Punkte. Er ist der Messias. So handelt und lebt er jetzt. Er zeigt, ich habe eine Autorität, die ich euch jetzt weitergebe. Aber dann zweitens, er verkündigt das Königreich Gottes. Die Juden damals waren sehr, sehr, sehr auf das Äußerliche fokussiert. Sie suchten einen König, der sie von Rom befreien würde, der ihre irdischen Probleme alle lösen würde. Das war der Messias ihrer Meinung nach. Jesus macht klar und deutlich, dass das Reich Gottes vor allem wirklich im Herzen zu finden ist in diesem Moment. Dass es nicht eine Erlösung ist von allen irdischen äußerlichen Problemen, sondern eine Herzensveränderung, das uns befreit von unserem eigenen Tyrann, unser Ich. Wir meinen immer, die äußerlichen Menschen sind die Tyrannen, wovon wir befreit werden müssen. Aber eigentlich unser größtes Problem ist der innerliche Tyrann, unser Ich, der alles bestimmen will und ständig unzufrieden ist und meint, diese Welt hätte was anzubieten. Jesus macht klar und deutlich, dass er selbst der König des Reiches ist. So, wir wollen hier ganz kurz auch, bevor wir die zweite Frage angehen, da habe ich jetzt leider in meinem PowerPoint, merke ich gerade, einen Fehler gemacht. Aber schauen wir ein Königreich Gottes kurz miteinander an, weil das auch für manche Schwierigkeiten macht. Manche lesen diese Stelle und sagen, das trifft nur im Millennium ein. Matthäus 5 bis 7 sind für die Zeit, wo Jesus auf Erden sein Reich einrichtet. Und für uns hat das keine Bedeutung. Aber überlegen wir, das kann nicht sein. Wie kann es so wirklich sein, dass die eben Vater unser, das Mustergebet, das Jesus gegeben hat, nur für Millennium gilt, nur für die Zukunft gilt. Wie kann es sein, dass jemand sagen würde, ja, du bist Licht und Salz dieser Welt, nur im Millennium? Also im Millennium ist Jesus klar zu sehen. Die Gemeinde ist heute Licht und Salz. Also es ist für uns heute und natürlich auch wird es im Millennium eine Rolle spielen, weil Jesus sich nicht ändert. Es wird nicht sein, dass auf einmal, wenn der Herr Jesus sichtlich auf Erden kommt und regiert, dass auf einmal er sagt, ja Leute, ihr könnt morden und umbringen, so viel ihr wollt, jetzt bin ich da. Und ihr könnt hassen sogar auch, ist kein Problem, völlig egal, ich bin da. Nein, natürlich wird die Gerechtigkeit Jesu auch in diesem Moment in der Zukunft zu tragen kommen. Aber wir haben zwei Facetten, eine gegenwärtige Facette und auch eine zukünftige Facette. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gott die Herrschaft hat, wo er regiert. In deinem Herzen regiert er aber nur, wenn du dich ihm unterordnest. Wenn du nicht in seiner Herrschaft bist, laut die Predigt oder die Aussage von Paulus in Apostelgeschichte 26, bevor du zum Licht und du zum Herrschaft Gottes kommst, davor warst du unter der Herrschaft Satans. Es gibt nur zwei Herrschaftsbereiche, den Feind oder Jesus. Heute sagen moderne Menschen, das ist alles so altmodisch und das ist alles so mittelalterlich. Wie? Echt? Echt? Schau ein, was ist das Problem, das heute, welche Probleme merken wir mehr und mehr in unserer Gesellschaft? Was wird angesprochen? Missbrauch, Schlepperei, Menschenhandel, eben Sex, Sklaven und so weiter und so weiter. Herrschaft, welche Herrschaft ist das? Ist das Herrschaft von Guten, vom Licht? Willst du wirklich behaupten, es gibt nichts Böses in dieser Welt? Willst du wirklich glauben, dass in dieser Welt tatsächlich alles neutral ist? Es ist einfach eine Entscheidung, welchen Weg du gehen willst. Kannst du Böses anschauen und eine Freude daran haben? Major, das ist gar nicht so schlimm. Da ist irgendjemand und wird missbraucht. Kannst du einfach das zuschauen und sagen, ja, das ist ja lustig. Weißt du, das sind so viele Leute, die das heute sogar tun. Sie schauen Videos im Internet, in YouTube an, irgendjemand wird verprügelt. Irgendwas passiert, das richtig gottlos ist und lachen darüber. Okay, in welchem Herrschaftsbereich befindet man sich, wenn man sowas tun kann? Versteht ihr, was ich meine hier? Du kannst alles in deinem Kopf wissen, aber wenn du über Sünde und die Herrschaft des Feindes lachen kannst und darüber Freude empfindest, gehörst du nicht zu Jesus. Punkt. Du kennst ihn gar nicht. Jesus schaut das nicht an und lacht. Was tut Jesus? Er schaut das an und weint. Er schaut das an und sagt, genau, deswegen bin ich gestorben. Weil das ist ein Herz, das zu verurteilen ist. Ich kann das nicht anschauen. kann das nicht ertragen. Jesus verkündigt eben, dass er heute in dem Herzen seiner Jünger König sein will. Das Königreich Gottes ist auch heute im Herzen von jedem einzelnen neugeborenen Kind Gottes. Der Herrschaftswechsel vom Finsternis zum Licht. Römer sagt, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind frei in Christus. Wir haben einen neuen Herrscher. Wir haben einen neuen Herrn. Und das zeigt sich auch in unserem Leben. Das zeigt sich in unser Vorlieben, in wie wir uns unterhalten und was wir lustig und schön finden und empfinden und welche Ziele wir verfolgen mit unserem Leben allgemein. Und die zukünftige Facette ist natürlich das, was auch in Offenbarung 20, Vers 6 steht. Übrigens, dieser Gegenwärtige sagte der Herr Jesus noch klarer in Lukas 17, da steht, als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist in euren Herzen. Es ist da jetzt schon, wer sich den Herrn Jesus unterordnet. Aber natürlich gibt es dann eine äußerliche zukünftige, wo diese innerliche Reich Gottes dann zum äußerlichen und irdischen Realität auch wird. Und das ist Offenbarung 20, Vers 6 spricht das an. Und da steht, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wow. Wow. Das ist, was Gott verspricht. Gott verspricht diese wunderbare zukünftige und auch gegenwärtige Herrschaft Jesu. So, jetzt ist die Frage, schau in deinem Herzen hinein und stell dir die Frage, woran hast du eine Freude? Sitzt du hier und sagst, Mann, der predigt wieder lang. Oh, muss ich wieder in der Gemeinde sein? Und ich habe Mitleid damit. Ich verstehe, wie das ist. Vielleicht bist du urmüde. Aber deine grundsätzliche Einstellung, sagst du, oh, ich wäre lieber zu Hause und würde gerne was anders machen. Oder ist in deinem Herzen diese Idee, Herr, befreie du mich von dem Tyrann, der in mir ist. Den will ich nicht folgen. Ich will voll und ganz dein Diener sein. Du sollst König meines Lebens sein, in allen Facetten. Ich möchte nicht nur das tun, was du in deinem Wort verboten hast. Das will ich nicht, also vermeiden meine ich. Ich will das nicht nur vermeiden, was du verboten hast. Ich will nur das tun, woran du eine große Freude hast. Du bist mein König. Boah, das ist dann eine ganz andere Einstellung, oder? So, wenn wir jetzt zurückgehen und bitte Entschuldigung, das mit meinem PowerPoint ist nicht. Jetzt sind wir da. Welches Ziel verfolgt Matthäus unter Inspiration? Matthäus schreibt Juden und er will Jesus als König darstellen. Und daher natürlich verwendet er diese Bergpredigt gleich am Anfang seines Buches. Weil du kannst diese Predigt nicht lesen, ohne zu dem Schluss zu kommen, Jesus behauptet selbst, der Messias zu sein. Die Erfüllung der Prophezeiung im Alten Testament zu sein. Er stellt Jesus als König dar, er will überzeugen, dass Jesus der Messias ist und er will auch wirklich Menschen dazu bringen, dass sie Jesus überlegen. Wer ist dieser Mensch? Wer ist er? Und wir dürfen hier, wie schon erwähnt, nicht denken, okay, die Bergpredigt ist alles, was Matthäus zu Jesus gesagt hat. Es gibt viele Kapitel noch, die auf uns zukommen. Es ist nicht alles, was er sagte über Jesus. So, wir legen immer die Bergpredigt aus in Verbindung mit dem gesamten Wort Gottes. Nicht einfach als alleinstehende 3-Kapitel-Predigt. Weil die Ziele, die auch Jesus verfolgte, er hat viel mehr dazu gesagt. Aber er muss damit anfangen, erkennst du, was in deinem Herzen ist? Siehst du, wie so sehr du mich brauchst? Wenn man die Geschichte der Welt seit Jesu betrachtet, Ich habe in mehreren Büchern gelesen, dass in Indien dieser damaligen große Leiter, der hieß Gandhi, dass er schwer beeindruckt war von der Bergpredigt und meinte, man sollte die Bergpredigt einhalten. Aber liebe Geschwister, das geht nicht, wenn du nicht die Seligpreisungen in deinem Herzen schon erlebt hast. Wenn du nicht innerlich neugeboren bist, dann kannst, es ist unmöglich. Die Bergpredigt zeigt, wieso sehr du Jesus brauchst. Sogar Karl Marx angeblich war beeindruckt von der Bergpredigt und meinte, Menschen sollen deswegen auch alles gemeinsam haben und verwendete das, missbrauchte das sogar, um seine eigenen Zwecke voranzubringen. Jesus spricht nicht von Revolution. Jesus spricht nicht von passiven Widerstand. Jesus spricht von ein verändertes Herz. Und das ist, was wir wirklich angehen dürfen und genießen dürfen in ihm. So gehen wir zum zweiten Punkt jetzt. Was sagt der Inhalt dieser Predigt über den Redner aus? Das wollen wir ein bisschen genauer angehen, obwohl wir schon einiges erwähnt haben. Erstens, überlegt es euch, in den Seligpreisungen, in Kapitel 5, er sagt in Vers 12, freut euch und jubelt, Entschuldigung, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort geben, gegen euch reden. Warum? Um meinetwillen. Sag, weißt du was? Ihr sollt euch freuen, wenn Menschen euch misshandeln, weil ihr zu mir steht, weil ihr meine Jünger seid, mir nachfolgt. Was ist für eine Aussage ist das? Wenn irgendjemand anders das sagen würde, würden wir sofort sagen, wow, nichts wie weg. Der meint, der ist ja irgendwie so wie Gott. Ja, da haben wir es, oder? Du kannst die Bergpredigt nicht lesen und meinen, ja, der war ein guter Lehrer, aber der war nicht Gott. Der war ein richtig guter Mensch, hat gute Prinzipien dargestellt, aber Gott ist er nicht. Nein, das, was er verlangt, ist, er sagt, ich bin es wert, dass ihr für mich sogar leidet, missbraucht werdet und sogar stirbt. Und warum? Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wer kann sagen, du kriegst einen Lohn im Himmel, außer Gott? Du kannst die Bergpredigt nicht betrachten und sagen, ja, Jesus hat viel Respekt vor ihm, aber er war ein ganz normaler Mensch. Nein, wenn du das sagst, du müsstest eigentlich sagen, der war eigentlich ein Verrückter, der manche gute Sachen gesagt hat und andere Sachen waren voll daneben. So wirklich verrückt. Der meint, er kann im Himmel sogar Belohnung geben. Es gibt keinen Zwischenweg oder Mittelweg. Es ist, entweder ist Jesus der Herr und Gott, der Messias, oder er ist es nicht. Du kannst nicht da in der Mitte durchgehen. Jesus sagt, er teilt im Himmel Lohn aus. Und überlegt euch auch hier, weil da steht, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Damit ist die Sache schon erledigt. Ist schon deutlich, was er sagt. Für wen haben die Propheten gesprochen? Für sich selbst? Haben die Propheten ihre eigene Botschaft erfunden und haben für sich selbst ein großes Nachfolgen ermöglicht? Nein, sie waren Sprachrohre für Gott. Jesus vergleicht seine Jünger mit den Propheten und sagt, so wie die Propheten verfolgt wurden, die Botschaft Gottes verkündigt haben, wenn ihr auch wegen mir und dieser Botschaft, die ich verkündige, verfolgt werdet, seid ihr im gleichen Boot. Damit vergleicht er sich selbst eindeutig mit Gott. Kannst nicht einfach da wegschauen. Die Bergpredigt sagt sehr viel über Jesus aus. Zweitens, er redet in der ersten Person. Haben wir schon erwähnt. Schau, wie oft, mach das einfach in deiner stille Zeit. Lies die Bergpredigt immer wieder durch. Merk dir, wo er sagt, ich. Vers 20 ist eigentlich ein Schlüsselvers für die gesamte Predigt. Hier steht, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Auf welche Autorität sagt er das? Auf seine eigene. Ich sage euch, verkündigt Jesus. Ich habe diese Autorität. Jesus behauptet, derjenige zu sein, der den Zugang zum Reich Gottes gewährt. Wer trifft diese Entscheidung? Schau, was der Herr Jesus sagt in Vers 22 von Kapitel 7. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Herr, Herr, haben wir nicht alle diese äußerlichen Dinge getan? Waren wir nicht gute Diener? Waren unsere Taten nicht toll? Und dann Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Ich kenne euch nicht. Wer bist du eigentlich? Nur weil du vieles in meinem Namen tust, heißt nicht, dass ich dich kenne. Dann steht da, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wer spricht hier? Jesus. Jesus sagt, ich werde sagen, weicht von mir. Ich kenne euch nicht. Oh, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wisst ihr, warum ich diese Last habe? Oder? Wer kann in deinem Herzen hineinschauen? Alle diese Leute glauben, dass sie, alles ist gut bei mir, ich bin errettet. Aber Jesus sagt, das Äußerliche ist trügerisch. Ich kenne dich persönlich nicht. Du und ich müssen schauen, wie Römer 8 sagt, der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wie wird der Geist Gottes das tun? Wir lesen durch die Bergpredigt und wir sehen, was Gerechtigkeit ist, wie das Reich Gottes ausschaut. Und dann schauen wir in unserem Herzen hinein und sagen, ist das, was ich auch möchte? Ist das, woran ich eine Freude habe? Oder eigentlich liebe ich eher diese Welt? Wenn du diese Welt liebst, 1. Johannes sagt, ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Das ist einfach so. Ich richte niemand. Ich glaube, was Leute mir sagen. Ich kann im Herzen nicht hineinschauen. Aber seht ihr, wie ernst Jesus die Sache nimmt? Heute sagen, ja, aber wir sind eh alle durch Gnade errettet. Absolut, nicht durch Verdienst. Aber wenn du durch Gnade errettet bist, bleibst du nicht gleich. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Deine ganze Sehnsüchte werden verändert. Und wenn du merkst in deinem Herzen, da ist keine Änderung eigentlich, es ist nur religiöse, äußerliche Ritual und so weiter und ja, das soll man machen und man kann wunderschön reden, aber keine Kraft da. Du kannst dein eigenes Leben und Verlangen nicht mal beherrschen. Dann musst du die Frage stellen, welche Kraft wirkt in mir jetzt gerade? Und wenn du merkst, okay, doch der Kraft des Herrn, aber ich sehe, ich habe viele Schritte noch, dann gehst du das noch eifriger an mit großer Freude, weil er der König ist. Nicht mit dieser, ich will nicht gesetzlich sein. Was hat Gesetzlichkeit mit Liebe zu tun und Nachfolge und Hingabe zu tun? Wenn Jesus uns sagt, woran er eine Freude hat, das ist nichts Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist schlicht und einfach der sagt, wenn ich das tue, dann bin ich gut. Das ist Gesetzlichkeit. Ich verdiene mein Heil durch meine Werken. Das ist Gesetzlichkeit. Liebe sagt, Gott zeigt mich in seinem Wort, was Gerechtigkeit ist und ich will so nahe dahin kommen, wie ich kann durch seine Kraft. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist Liebe. Das ist die Bergpredigt. Es reicht nicht, dass ich einfach jemanden nicht umbringe. Schau, ich hasse meinen Nachbar. Ich hasse ihn so sehr. Aber hey, ich habe sie nicht umgebracht. Was sagt das über unser Herzen aus? Das ist, was Jesus anspricht. Und letztens hier, Jesus behauptet, dass der Schlüssel für das Leben ist, seine Worte zu hören und zu tun. Das ist da, wie er abschließt. Wie baust du dein Haus? Der Schlüssel ist, auf seine Worte zu hören und die dann in deinem Leben umzusetzen. Und das heißt nicht nur äußerlich, das heißt hauptsächlich innerlich. Im Herzen erneuert werden. So, was sagt diese Predigt über den Redner aus? Jesus ist der Maßstab. Jesus ist der Herr. Jesus ist König. Für uns alle. Und wie Philippa sagt, der Tag kommt, wo jeder Knie sich beugen wird, jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Nur weil heute viele Menschen das ablehnen, heißt nicht, dass er nicht der König ist. Er ist der König. So, wie sollen Menschen heute darauf reagieren? Annehmen natürlich, was diese Predigt über Jesus von Nazareth über diesen Menschen sagt. Jesus behauptet hier keine Kleinigkeiten. Er behauptet tatsächlich, dass er der Einzige ist, der uns retten kann. Man könnte es vielleicht so vergleichen, du erkennst, dass du in einem Flugzeug bist und dieser Flugzeug hat gerade alle vier alle sind kaputt und er befindet sich eigentlich in einem Sturzflug. Und der Pilot kommt zu dir und sagt, du musst springen. Und du bist immer noch 10.000 Meter hoch. Du musst springen. Du wartest. Jetzt ist 5.000 Meter. Lieber Mann, du musst springen. Und sagt, ja, aber wenn ich springe, bin ich genauso tot, wenn ich hier drin sitze. Und dann sagt, ja, okay, aber hast du diesen Fallschirm nicht gesehen? Hier ist dein Fallschirm. Ziehst das an oder nicht? Springst du oder nicht? Oder glaubst du, naja, ich werde es irgendwie überleben in meiner eigenen Kraft? Und das Flugzeug, und dann am Boden, Feuerball, boom, und dann stehst du auf. Hab's geschafft. Glaubst du, das wird funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Das Problem ist, so oft denken wir gar nicht, dass wir in einem Flieger sitzen, der im Sturzflug sich befindet. Und daher suchen wir auch überhaupt keinen Fallschirm. Denk gar nicht daran, dass wir in Lebensbedrohung stehen. Lies die Bergpredigt und du wirst merken, ich brauche einen Fallschirm, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mich vor Gott vertreten kann. Weil was da steht, in meiner eigenen Kraft, erfülle ich nicht. Und Jesus hat das für dich und für mich getan. Nehme an, was er sagt, nehme an und strebe danach, das Herz Jesu lieben und nachzuahmen. Weißt du, du sagst, wenn du das sagst, ich kann das gar nicht, und sagst, ja, deswegen werde ich mich überhaupt nicht anstrengen. Dann werde ich überhaupt nichts machen. Okay, gut. Dann wirst du auch überhaupt keine Freude, du wirst überhaupt nichts für den Herrn in deinem Leben erreichen. Du wirst einfach, wie Judas sagt, vom Feuer herausgerissen. Aber wie glücklich das ist, wenn jemanden glückselig das ist, wenn jemand hungert und durstet nach Gerechtigkeit und sagt, nein, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will Jesus ehren mit meinem Leben. Ich will, dass er mich rettet. Es ist so wie jemanden, der sehr gerne malen möchte, so wie Bilder malen. Es gibt verschiedene Kunstmuseen und da siehst du die Meisterwerke, oder? Und schaust du, wie sie wunderschöne Bilder gemalt haben. Und du schaust das an und sagst, wer kann sowas tun? Wer nimmt diese Farben und diese Pinseln und diesen eben Leinwand und sie können so ein perfektes Bild? Und du schaust das an und sagst, ich werde niemals was malen. Ich werde niemals probieren. Oder du kannst sagen, weißt du was, das motiviert mich. Ich weiß, so diese Perfektion kann ich nicht erreichen, aber ich kann anfangen. Und dann schaust du irgendwelche Lektionen, irgendwelche Videos, irgendwelche Lehrer, die Malerei lernen können. Und stehst du da, wie meine Kinder in letzter Zeit. Sie haben ein Video angeschaut von einem Künstler, der solche Videos erstellt. Und er zeigt, wie man so happy little trees, also glückliche kleine Bäume, malen kann. Und so malt man Bäume. Und dann fängst du an. Und dann am Ende, das Bild ist fertig und der Jugendliche sagt, schau, ich habe was gelernt. Oder das Kind sagt, schau, ich habe was gelernt. Was sagen Mama und Papa? Okay, nimm dein Bild her und wir werden das jetzt mit Rembrandt vergleichen. Schlecht! Machen Mama und Papa das? Nimm das Bild her, wir werden das jetzt mit einem Profi. Nein, Mama und Papa sagen, wow, du hast überhaupt keinen Anspruch jetzt darauf, dass du 1:1 perfekt sein sollst wie Rembrandt oder wie irgendein anderer Maler, aber du gibst dein Bestes. In Christus haben wir seine Gerechtigkeit vor Gott und unser Leben soll so nahe dran sein wie möglich, damit wir ihm einfach zeigen, wir lieben ihn. Und wir gehen Schritt für Schritt in seine Richtung aus Liebe. Wir gehen zu der Bergpredigt und wir lesen, was da steht. Und wir denken nicht, okay, wie leider heute, wenn du da hingehst in Israel, dann siehst du diese Kirche. Nette Gebäude, aber ist das nicht ein Bild dafür, was Menschen tun? Hier hat Jesus das Herz angesprochen, hat Jesus unsere Probleme angesprochen und das menschliche Herz sagt, ja, jetzt bauen wir eine Kirche da. Jetzt müssten wir was Äußerliches tun. Und Jesus hat eigentlich das Innerliche angesprochen. Jesus ging vielleicht zu genau dieser Stelle, wir wissen nicht genau, es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, aber vielleicht gerade dort saß er und hat gepredigt. Er stieg auf diesem Berg hoch, lehrte und predigte und dann kam er herunter. Und wenn du dann sagst, ja, seine Gerechtigkeit ist unerreichbar, darfst du niemals vergessen, dass er auch einen anderen Berg hochgestiegen ist. Für dich und für mich. Und dieser Berg heißt Golgatha. Und an diesem Berg ging er hin, weil er wusste, du und ich können nicht gerecht werden in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen seine Vergebung. Er muss für uns als Stellvertreter einsteigen. Er starb an diesem Berg für dich, damit du durch den Geist Gottes die Kraft hast, Schritt für Schritt das, was er auf den Berg, in der Bergpredigt verkündigt hat, in deinem Leben realisieren kannst und erleben kannst. Und wenn dieser Berg für dich Bedeutung hat und du verstehst, wie wichtig das ist und du liebst Jesus deswegen, dann ist die Bergpredigt auch für dich genauso wichtig. Weil der alles für uns hingegeben hat, laut 2. Korinther 5. Wie können wir weniger zurückgeben als unser alles? So, ist er mein Feind? Ich will ihn lieben. Ich werde lernen, was das bedeutet, meine Feinde zu lieben. Warum? Jesus hat seine Feinde geliebt. Ich will so sein, wie er ist. Er ist mein Herr und mein Gott. Weil er dort an diesem Kreuz hing. Was haben sie auf den Zettel geschrieben, das über ihm drauf genagelt wurde? Jesus, der König der Juden. Der König opfert sich für sein Volk auf. Das ist königliche Würde. Statt dass das Volk leiden und sterben muss, übernimmt der König das Ganze für sein Volk. Wir wünschten uns, wir hätten solche Politiker heute. Aber das ist keine Politik. Das ist nicht Politik. Das ist göttlich. Das ist der Schöpfer, der seine Schöpfung liebt. Lass uns anbeten. Willst du Jesus nachfolgen? Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst Jesus. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und kennst du Jesus schon? Du sagst, ja, ich bin neu geboren. Dann ist es dein Vorrecht, die Grundsätze, die Richtlinien sozusagen, die Prinzipien des Königreichs Gottes in deinem Leben heute zu genießen. Heute in deinem Leben anzuwenden. Aufzuhören, deinen eigenen Tyrann zu folgen. Und anzufangen und schrittweise mehr und mehr Jesus als König deines Lebens darzustellen und zu erleben. Und dann eines Tages, du kennst ihn so gut in diesem Leben, eines Tages stehst du vor ihm und der Herr Jesus sagt nicht jetzt, wer bist du jetzt? Der sagt, ah, mein Kind, komm her. Wie viel haben wir miteinander durchgemacht? Du bist mein Kind. komm her zu mir. Ich hab dich lieb. Da gibt's keine Fragen. Übrigens, es ist tatsächlich so, dass das Beste, das schönste Geschenk, das Eltern Kinder geben können, das Kinder Eltern geben können, ist nicht irgendwas Irdisches. Ist nicht irgendein Gegenstand. Es ist ein Herz. Wenn ich eines Tages sterbe, möchte ich, dass meine Kinder sagen können, der war ein Sünder, aber er kannte Jesus. Wenn meine Kinder eines Tages sterben oder würden sie früh sterben, möchte ich auch mit meinem tiefsten Herzen sagen können, sie waren Sünder, und das wissen wir als Eltern viel besser, aber sie liebten Jesus. Er war